Hallo, danke an Katharina, dass du eine neue Fördermitgliedschaft bei Climate die Welt abgeschlossen hast. Danke für deine großzügige Unterstützung. Die Zahl der UnterstützerInnen ist zuletzt wieder leicht gesunken auf 436. Vielleicht schaffen wir es ja bis kommende Woche, dass wir wieder auf die 440 kommen. Du kannst unsere Mission, Wissen einfach für alle zugänglich zu machen, auf erklärmir.at/support unterstützen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Boulevardjournalismus und was das ist, das erklärt uns Kai Diekmann. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo lieber Kai, danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Mein Name ist Kai Diekmann. Ich bin unvorstellbare 60 Jahre alt, habe 31 Jahre beim Axel Springer Verlag gearbeitet, dort als Volontär bei der Bild am Sonntag angefangen und war zum Schluss 16 Jahre an der Spitze der Bild-Zeitung.
Fein, lieber Kai. Gibt kaum jemanden, glaube ich, mit dem man so gut über Boulevardjournalismus reden kann wie mit dir. Gehen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Wann beginnt denn sowas wie Boulevardjournalismus aufzupoppen?
Tatsächlich mit den Boulevards. Also den großen, breiten Straßen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass es Anfang des Jahrhunderts war in Berlin, als die ersten Boulevardzeitungen, Straßenverkaufszeitungen erschienen sind. Weil das ist das, woher die Boulevardzeitung kommt, warum die Boulevardzeitung heißt, weil sie auf dem Boulevard von Zeitungsjungen verkauft worden ist. Und anders als andere Zeitungen, die halt im Abonnement zugestellt werden, die halt morgens ihren Weg in den Briefkasten finden, muss eine Boulevardzeitung sich jeden Tag neu verkaufen.
Und also Zeitungen gab es ja da schon viel länger, aber da hat dann eher ein anderes Publikum Zeitung gelesen, die Oberschicht, die Bürger, die Bürgerlichen. Und mit dem Boulevardjournalismus hat sich das dann verbreitet.
Massivst verbreitet. Boulevardzeitung ist ja eben heute auch eine Gattung, ist eben auch eine Zeitungsgattung, die eine Massenzeitung meint, also eine Zeitung, die nicht nur für eine elitäre Oberschicht schreibt, für die auf den Rängen, sondern die für das große, breite Publikum schreibt und deswegen eben auch als Massenzeitung bezeichnet wird.
Und ich habe ein bisschen mit ChatGPT über die Geschichte gelesen, geredet.
Na, früher haben wir alle mit Google immer drüber geredet, ja, genau. Jetzt ist es ChatGPT.
Und mir hat er erzählt, oder die, bei mir ist es eine Frau, die mit mir spricht, dass schon in den USA das Anfang der 1830er Jahre losgegangen ist, der sogenannten Penny Press, und das also schon noch viel früher, als jetzt in Berlin losging, in
den USA. Dauert eben bei uns alles immer etwas länger, aber guck mal, bis heute ist es doch so, dass viele Entwicklungen, die mit Verspätung bei uns ankommen, gerade heute digitale, technische Entwicklungen ihren Ausgang in den USA nehmen.
Und auch ein spannendes Detail habe ich noch nie gehört vorher, den Great Moon Hoax. Hast du davon schon gehört?
Noch nie, aber du wirst es mir jetzt erzählen.
Genau. Das war die New York Sun, einer der ersten Penny-Zeitungen, also Boulevardzeitung heißt es, weil es am Boulevard verkauft wird, Penny Paper, weil man nur einen Penny dafür gezahlt hat, also sehr wenig. Und die hat so eine sechsteilige Serie veröffentlicht über das Leben am Mond gefunden wurde und dass da Fledermausmenschen gibt. War alles erfunden, hat sich aber sehr toll verkauft. Und das ist so, über das kommen wir auch später noch zu sprechen, manchmal ein Problem bei bestimmten Boulevardzeitungen, nicht bei allen.
Gibt es die Zeitung heute noch? Und wie lange hat sie es gegeben?
Genau, ja, gibt es nicht mehr.
Natürlich nicht. Genau. Natürlich auch kein Wunder, dass in Metropolen wie London oder in New York, die halt eben über Millionen Menschen auch schon seinerzeit verfügt haben, dort auch dann die ersten Massenzeitungen entstanden sind. Natürlich sind Serien eines der Instrumente, um Leser zu binden. Das ist halt ein Riesenunterschied, ob du einfach davon ausgehst, dass du eine Zeitung jeden Tag von der Haustür abwirfst oder in den Briefkasten steckst, mhm, oder ob du jeden Tag von deinen Lesern verlangst, dass sie sich auf den Weg zum Kiosk machen und ihr Geld rausholen, um diese Zeitung zu kaufen. Deswegen muss diese Zeitung natürlich auch ein Stück weit andere Wege gehen als eine Zeitung. Ich sag mal, nimm mal eine Zeitung wie die FAZ, die liegt ja nicht mal im Briefkasten, sondern die liegt im Zweifelsfall auf deinem Schreibtisch, wird vom Arbeitgeber bezahlt und ist ein Teil deines Berufsalltages und gehört dazu, dass du sie liest. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ich in einem Teil der Bevölkerung Lust auf Lesen machen muss, die normalerweise sich mit bestimmten Themen nicht beschäftigen würden.
Mhm. Jetzt war ja im 19. Jahrhundert, gibt es tolle Geschichten aus Wien, die Kaffeehauskultur und die bürgerlichen Intellektuellen, die sitzen da und lesen Zeitung. Und dann irgendwann kommen auch Boulevardzeitungen, andere Leute beginnen auch Zeitung zu lesen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie war das da? Man hat angefangen, da auf der Straße die zu verkaufen und dann ist das langsam Schritt für Schritt größer geworden. Weil heute ist es ja so, dass die Boulevardzeitungen in Deutschland, aber auch in Österreich und in vielen anderen Ländern ja die mit Abstand größten Auflagen haben und viel mehr Zeitungen verkaufen als jetzt die FAZ oder das österreichische Pendant wäre die Presse.
Also zunächst einmal, wenn wir den Blick auf die Zeitung, die Boulevardzeitung von heute werfen, dann dürfen wir uns nicht damit aufhalten, welche Auflage sie noch haben. Das wäre so ähnlich, die Zahl der verkauften Schallplatten zu zählen, die Taylor Swift veräußert. Nein, sie tut es nicht. Sie ist wahrscheinlich die erfolgreichste Musikerin von der ganzen Welt, aber braucht keine Schallplatten mehr pressen. Und so müssen erfolgreiche Boulevardmedien auch heute nicht mehr ihre Geschichten auf Papier drucken, sondern suchen sich andere Wege, um ihr Publikum zu finden. Du hast es vorhin schon erwähnt. Die Boulevardzeitung, die klassische Boulevardzeitung, die klassische Massenzeitung war natürlich auch preislich ganz anders erschwinglich als die Abonnementzeitung. Hat auch damit zu tun, dass die Zustellkosten schlicht und ergreifend weggefallen sind und dass sie mit anderen Instrumenten gearbeitet hat, mit anderen Themen, in einer anderen Sprache. Ebenso geschrieben, dass sie jeder verstehen kann. Voraussetzungsfrei. Ne? Also das ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du heute einen Leitartikel in der FAZ liest, der eben davon ausgeht, dass der gebildete Leser weiß, worüber der liebe Kollege schreibt und im Thema ist und auch bereit ist, sich dafür zu interessieren. So ist der Boulevardjournalismus, also die Geschichten in den Boulevardzeitungen zum Beispiel so geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass ein Leser nicht informiert ist, dass ich ihn dafür interessieren muss, dass ich ihm beibringen muss, warum er sich jetzt ausgerechnet für diese Geschichte entscheiden soll. Wir dürfen ja nicht vergessen, Lesen ist eigentlich gegen die Strukturen des menschlichen Gehirns. Wir lesen nicht gerne. Lesen, das Dekodieren von Buchstaben, wird von unserem Gehirn als Arbeit empfunden. Gibt nur eine einzige Ausnahme, das ist die chinesische Zeichensprache. Die ist kongruent mit unseren Gehirnstrukturen. Unser Alphabet ist das nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel in den Zeitungen wie der FAZ ein ellenlanger Leitartikel ist unterbrochen in zwei Kolumnen. Du weißt warum?
Mhm.
Das ist ein Trick, um das Gehirn zu überlisten. Die maximale Spaltenbreite, hat man herausgefunden, darf nur 11, irgendwas 5 Cicero betragen. Dann glaubt das Gehirn, es ist relativ schnell zu lesen.
Okay.
Und du könntest den gleichen Text ja auch viel breiter setzen, aber dann beginnt es erst recht vom Gehirn als Arbeit erkannt zu werden mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verweigere. Wir Zeitungen machen ja immer alle möglichen Untersuchungen, um festzustellen, was lesen denn die Leser, was lesen sie nicht. Und wenn du eine klassische Zeitung wie die FAZ nimmst, dann kommt immer das Gleiche raus. Da gibt es dann solche Brillen, die können feststellen, wohin das Auge zuerst guckt und machen dann sogenannte Blickverlaufskurven. Dann stellst du fest, die Leute scannen immer zuerst das Foto, dann den obersten Text, gehen dann rechts runter und fangen immer zuerst an mit den drei kleinen Texten unten, die zu lesen. Und ehrlicherweise geht mir es genauso. Wenn ich die FAZ aufschlage und sehe den großen Leitartikel auf der Seite 1 und da steht drüber Kommunalwahl in Slowenien, dann bin ich erleichtert, weil ich weiß, das muss ich nicht lesen. Steht da drüber Kanzler Scholz in Not, weiß ich, Mist, das Ding musst du jetzt lesen.
Mhm.
Und da versuchen Boulevardzeitungen natürlich ganz anders zu funktionieren, indem sie andere Wege suchen, den Leser Aufmerksamkeit zu erregen und den Leser zu überzeugen, sich für ein Thema, für einen Text zu interessieren.
Mhm. Ich finde das sehr spannend. Ich komme selber aus einer Familie, wo niemand studiert hat. Ich war der Erste und bin deshalb, glaube ich, auch immer schon ein großer Fan von gut gemachten Boulevard. Was ja, ich habe lange für den Standard gearbeitet, mal generell von den meisten Journalistinnen bei sogenannten Qualitätsblättern nicht behaupten kann. Da ist man ja oft, ist sehr oft verpönt, dass man in den Boulevard schaut.
Ich glaube, das hat sich verändert. Also ich auch die Kollegen bei anderen Medien, und ich weigere mich immer, diese Unterscheidung zu treffen, Qualitätszeitung auf der einen Seite, FAZ, Süddeutsche, Standard, und Boulevardmedien, Krone, Bild, Sun auf der anderen Seite, weil guter Boulevard ist Qualität. Und gerade die sogenannten Qualitätsmedien sind es häufig nicht, insbesondere dann, wenn sie sich an den klassischen Boulevardthemen versuchen. Die Kollegen dort wissen inzwischen auch, dass Journalisten, die für Boulevardmedien, für gute Boulevardmedien arbeiten, ihr Handwerk im FF beherrschen müssen. Guck mal, ich mache das immer an einem ganz einfachen Beispiel deutlich. Ich verlange von meinen Kollegen, dass sie ein Thema, oder ich habe von meinen Kollegen verlangt, als ich noch Chefredakteur vom Bild war, dass sie ein Thema durchdrungen haben, dass sie ein Thema verstanden haben, dass sie in der Lage sind, ein kompliziertes Thema in 70 Zeilen auch für den aufzuschreiben, der eigentlich mit dem Thema nichts machen kann. Ich mache dann immer bei Vorträgen den Test, kann mir jemand den Unterschied zwischen Riester-Rente und Rürup-Rente in 7 Sätzen erklären? Das kann natürlich kein Mensch. Aber genau das ist es, was ich von meinen Kollegen erwarte, dass sie es können, weil sie halt ein Publikum informieren müssen, was eben dem die Voraussetzung, dem die Bildung und möglicherweise auch die Zeit fehlt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, aber gleichzeitig diese Themen unglaublich wichtig sind für sie. Ich sage immer, das ist der große Unterschied schon vor 30, vor 40 Jahren, als ich ins Berufsleben eingetreten bin. Da wusste ich, irgendwann gibt's Rente. Schluss aus. Da musste ich wenig informiert sein, sondern es kam einfach so. Inzwischen werden den Menschen ja an ganz vielen Stellen sehr komplizierte Entscheidungen abverlangt, sehr reichweitenweisende Entscheidungen, die sie treffen müssen und für die sie informiert sein müssen. Das zu leisten, diese Aufklärung zu leisten, das ist die Aufgabe von gutem Boulevardjournalismus, und das ist eine große, das ist eine schwierige Aufgabe. Deswegen ist auch der Grund, warum inzwischen viele Kollegen, die früher bei Boulevardzeitung waren, die früher zum Beispiel bei mir in der Chefredaktion gearbeitet haben, heute überall im Journalismus verteilt sind. Also einer meiner Stellvertreter, Sven Gößmann, der auch bei mir Politikchef war, leitet seit über 10 Jahren die wichtigste deutschsprachige Nachrichtenagentur, die dpa. Andere sind bei der Südwestpresse, wieder andere haben die Sächsische Zeitung geleitet. Also die Medienhäuser draußen haben verstanden, was gute Boulevardjournalisten wirklich können.
Und noch, um das Geschichtekapitel abzuschließen, die Zeit, aus der zum Beispiel eine Zeitung wie die Presse kommt, die gibt es seit 1848, war ja auch eine Zeit, wo die breite Masse noch gar nicht wählen durfte. Also Frauen sowieso nicht, und auch bei den Männern nur Menschen, die Steuern zahlten, also bestimmtes Einkommen hatten. Und ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass du hast jetzt gesagt, so Jahrhundertwende ging es los mit den, also 19. auf 20. Jahrhundert ging es los mit den Boulevardmedien in Europa. Und das war ja dann auch die Zeit, wo nach und nach die breite Masse in den meisten Ländern wählen durfte.
Das war die Zeit der Industrialisierung, und das war auch eine Zeit der Demokratisierung. Und insofern ist natürlich eine erfolgreiche, eine prosperierende Boulevardpresse in den 20er Jahren, also insbesondere in Deutschland in den 20er Jahren, Ausdruck der demokratischen Verhältnisse in Deutschland gewesen.
Hey, um das noch ein bisschen aufzudröseln und besser zu verstehen, würde ich mit dir gerne durchdenken, mach mal eine Boulevardzeitung. Wir haben ein Budget, wir haben ein paar Leute, die sich damit auskennen. Du bist unser Berater. Hilf uns mal, um zu verstehen. Jetzt zum Beispiel sagen wir machen es mit lauter Leuten wie mir, die haben immer nur gearbeitet bei der sogenannten Qualitätspresse. Was müssen die verstehen, um eine gute Boulevardzeitung zu machen? Fangen wir vielleicht mal thematisch an. Was gehört da rein, was gehört da nicht rein?
Da gehört alles rein, was dich als Mensch interessiert. Die Vorstellung, ich mache für ein bestimmtes Publikum eine Zeitung, ist eine arrogante Haltung und ist auch eine Haltung, die dich nicht erfolgreich macht, sondern du musst die Themen, die dich im Alltag beschäftigen, Das sind die Themen, die auch in eine erfolgreiche Boulevardzeitung gehören. Das ist das gesamte Spektrum des täglichen Lebens. Das ist eben nicht nur Sport, das sind eben nicht nur die Dinge, die vor Gericht verhandelt werden, und das ist nicht nur roter Teppich, sondern dazu gehört alles. Dazu gehören beispielsweise auch religiöse Themen, weil viele Menschen fragen nach dem Sinn des Lebens. Und sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen, macht erfolgreichen Boulevard aus. Wir haben irgendwann angefangen, uns mit zeitgenössischer Kunst in der Bild-Zeitung zu beschäftigen. Weil der Zugang zu zeitgenössischer Kunst ist ja ein durchaus schwieriger, nicht einfacher. Aber das zu erklären und den Zugang einfacher zu machen, all das gehört zum erfolgreichen Rezept einer Boulevard-Zeitung. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu verstehen, und so erkläre ich immer den Unterschied zwischen einer oder zwischen Zeitungen wie der FAZ und der Süddeutschen und der einer Zeitung wie Bild. FAZ und Süddeutsche gehen davon aus, dass die Welt rational funktioniert. Und deshalb sortieren sie in ihrer Berichterstattung auch die Welt nach rationalen, vernünftigen Kriterien. Und es führt eben dazu, dass auf der Seite 1 eben auch mal die Kommunalwahl in Slowenien vorkommt, weil es an dem Tag möglicherweise das wichtigste Thema gewesen ist. Wir im Boulevard gehen davon aus, dass es die Emotionen sind, die die Welt bewegen, und dass es die Welt nach emotionalen Kriterien funktioniert. Und ich glaube, dass wir damit auch der Wahrheit immer ein Stück weit näher kommen, als wenn ich versuche, das rational zu erklären. Es sind häufig die vernünftigsten Projekte, die nicht an irgendwelchen rationalen Gründen scheitern, sondern schlicht und ergreifend daran, weil zwei Menschen sich nicht verstehen, weil die Emotionen nicht stimmen. Und das ist der zentrale Ansatz von Boulevard, sich den Themen, sich den Geschichten, sich den Menschen zu nähern. Zu versuchen, emotional die Gründe zu eruieren, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert.
Mhm. Ist es aber nicht oft dann gerade die Mischung, wie die Welt wirklich funktioniert, eine Mischung aus Emotion und Vernunft?
Das ist ja auch jetzt eher eine Priorität. Natürlich funktioniert die Welt nicht nur emotional, sondern hoffentlich auch an bestimmten Stellen vernünftig. Übrigens, auch das gehört zu gutem Boulevard dazu. Ich darf nicht meinen Lesern hinterherlaufen. Ich habe immer gesagt, aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Dazu gehört eben auch, dass möglicherweise eine Mehrheitsmeinung der Leser trotzdem sich in der Zeitung als Haltung nicht wiederfindet, weil man der gegenteiligen Überzeugung ist. Und da muss man eben auch diese gegenteilige Überzeugung durchhalten. Ich habe immer gesagt, was nicht sein kann, weil das ist dann populistisch. Und eine populistische Boulevardzeitung ist auf Dauer keine erfolgreiche. Am einen Tag die niedrigen Renten zu beklagen, um dann am nächsten Tag sich über die Beitragssteigerung in der Rentenversicherung zu beschweren, das funktioniert eben nicht, sondern da muss ich klare Haltung haben, da muss ich klare Konzepte haben und möglicherweise auch bestimmte Überzeugungen gegen eine Mehrheitsmeinung bei den Lesern durchhalten. Mhm. Sonst wirst du beliebig. Und das ist das Schlimmste, was einer Boulevardzeitung passieren kann.
Ja.
Boulevard ist nur dann erfolgreich, wenn er auf Dauer auch relevant bleibt. Das heißt, ich darf auch nicht immer nur gucken, welches ist möglicherweise morgen die Schlagzeile, die am meisten verkauft. Sondern es gibt eben auch Tage, an denen muss ich mich für den wichtigsten Stoff entscheiden, weil es einfach der wichtigste Stoff ist, auch wenn er möglicherweise die Leser nicht in Scharen an den Kiosk treibt.
Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich war lange in der Wirtschaftsredaktion und habe mir immer gedacht, ist so ein tolles Thema Wirtschaft.
Sag mal, dann müsstest du doch eigentlich den Unterschied zwischen Riester-Rente und Rürup-Rente in 7 Sätzen erklären können.
Wenn ich ein Deutscher wäre, dann könnte ich es wahrscheinlich. Ja.
Ich habe bis heute keinen Wirtschaftsredakteur gefunden, der es auf Anhieb konnte.
ChatGPT kann es wahrscheinlich.
Das wäre eine spannende Frage. Das werde ich gleich mal heute Abend ausprobieren.
Also damals als Wirtschaftsredakteur.
Guck mal, wenn du sagst, ChatGPT kann das, dann sind wir ganz schön an dem Punkt, den wir heute diskutiert haben auf der Bühne, ob nicht doch das ein oder andere im Journalismus überflüssig wird.
Absolut. Kurz zum Kontext. Du warst in Wien zu Besuch, weil die Wiener Medientage waren organisiert von Horizont. Und genau, also ich finde gerade bei Erklärjournalismus, den ich auch immer versucht habe, da kann die KI viele Dinge viel besser erklären, als das jemand, der da lange sich schon damit beschäftigt hat.
Ich glaube, dass du absolut recht hast.
Nur braucht man jemanden, der drüber schaut und dann sagt, genau das stimmt oder nicht. Also man braucht trotzdem, wenn er sich auskennt.
Ja, meine älteste Tochter studiert Computer Science in den USA und die ist gerade beim Thema Bias unterwegs. Und es gibt natürlich auch bei der KI immer ein Bias, je nachdem, mit welchen Daten du die KI trainierst. Ich halte es nur für eine Arroganz und ein Missverständnis und ein Irrglauben, wenn wir im Journalismus glauben, wir seien unersetzlich. In der modernen digitalen Technologie ist niemand unersetzlich. Mhm. Und im besten Fall macht uns die KI einfach nur besser. Ich habe mich übrigens heute mit Harald Schmidt über KI unterhalten und er hat ein gutes Beispiel gesagt, wo, glaube ich, die KI noch nicht weiterkommt. Das ist Witze erzählen. Mhm. Also ist KI wirklich in der Lage, witzig zu sein?
Ja.
Ich muss es unbedingt ganz schnell ausprobieren.
Ich habe schon viel probiert, es ist nichts gut.
Ist nicht gut. Guck, genau. Ist auch interessant. Auch
viele,
ne?
Viele Leute probieren das immer wieder. Das ist so eine der Sachen, die es nicht kann.
Mhm. Obwohl ja irgendwann auch dort ein Muster erkannt werden muss. Also es gibt ja bei Witzen auch ein Muster. Mhm. Und irgendwann wird die KI wahrscheinlich auch in der Lage sein, dieses Muster zu erkennen und dann zu reproduzieren.
Ja. Über KI könnte man gerne auch noch eine Stunde reden. Kommen wir zurück zur Boulevardjournalismus, was ich dich nämlich fragen wollte. In der Wirtschaftsredaktion. Ich habe gemerkt, als ich da gearbeitet habe, niemand liest, was wir schreiben. Da geht es um Euro-Krise und über Wirtschaftspolitik und über Arbeitsmarktpolitik. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass uns niemand liest? Da geht es darum, Miete, Haus kaufen, ja, nein, Job suchen, Karriere machen, reich werden und so weiter. Ganz viele nahbare Themen. Und ich habe dann damals eine Serie geschrieben über So lege ich mein Geld an.
Und die war super erfolgreich.
Die war super erfolgreich.
Doch gar keine Frage.
Und ist es dann Boulevardjournalismus, wenn man es gut macht, ist das ein boulevardesker Zugang?
Nein, es ist einfach guter Journalismus, der im Boulevardjournalismus schon immer selbstverständlich ist. Also schlimmer noch als Wirtschaftsredakteure sind ja Feuilleton-Redakteure. Ne? Denen ist ja völlig egal, ob sie gelesen werden. Und die Kollegen von der Süddeutschen schreiben nur für die Kollegen von der FAZ. Ne? Auch dort haben wir ja immer gesucht, wie stellen wir fest, was die Leute eigentlich lesen. Dann gab es ja irgendwann diese Stifte, mit denen dann die Leser unterstrichen haben, wie weit sie einen Text lesen und was sie nicht lesen. Und das war ja erschütternd damals, insbesondere für die Kollegen im Feuilleton der großen Zeitung, weil festgestellt wurde, es hat so gut wie gar keiner mehr gelesen. Und das finde ich eigentlich schrecklich, wenn du so an den Leuten vorbeischreibst. Das ist natürlich einfach, wenn du im Feuilleton einfach nur Teil der FAZ bist, die, ich habe es vorhin erwähnt, auf dem Schreibtisch des Lesers liegt und vom Arbeitgeber bezahlt wird, damit er sie liest, weil es Teil seines Berufsalltages ist. Deswegen ist es so wichtig, an den Themen dran zu sein. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die Menschen wirklich interessieren. Eine gute Boulevardzeitung muss ein Stück weit auch so etwas sein wie die Gebrauchsanleitung für das Leben. Dass ich weiß, dass meine Fragen, die ich habe, in der Zeitung beantwortet werden. Und das sind natürlich genau die Themen, die du gerade erwähnt hast in der Wirtschaft. Ne? Miete oder eigenes Haus. Ne? Was rechnet sich besser für mich? Wer verdient was? All diese Themen, alle Themen rund um Steuern. Überall dort, wo Leute in einer Welt, die komplizierter geworden ist, Orientierung brauchen, Hilfe brauchen. Genau das ist, was guter Boulevardjournalismus leisten muss. Klammer auf, das gilt übrigens auch für manchen Intellektuellen. Was meinst du, warum die Spiegel-Bestsellerliste so gut funktioniert? Was mir schlicht und ergreifend einen Hinweis gibt, was sind denn in dem irrsinnigen Meer von Büchern, die 10, 20, 30 Bücher, die im Moment gelesen werden und offenbar ja doch irgendwie gut sind.
Mhm.
Guter Journalismus klärt auf, sortiert ein, gibt mir eine Hierarchie, was ist wichtig, was ist weniger wichtig und erklärt, vor allem das Allerwichtigste, erklärt und tut das so, dass es von den Menschen auch angenommen wird. Und das ist nun wirklich eine Binse, ich habe es vorhin versucht zu erklären, wenn wir wissen, dass halt die Menschen eher bereit sind, wenn ich ein Erklärstück, so wie das die ja inzwischen ja viele große Zeitungen auch machen, die Süddeutsche auf der Seite 2, der Berliner Tagesspiegel, die komplizierte Themen in Blöcke aufgliedern, weil es einfacher zu konsumieren ist und weil ich es besser verstehe. Das ist das, was guten Journalismus ausmacht und das ist das, was sich gute Journalisten auch im Boulevardjournalismus hoffentlich abgucken.
Mhm. Weil du jetzt doch gesagt hast vorhin, wir lesen nicht gerne oder wir sind nicht gemacht zum Lesen. Wir sind auch nicht dafür gemacht, dass wir in einer modernen Massendemokratie und einer globalisierten Welt leben, sondern wir sind ja eher evolutionär so entstanden, dass wir in einer kleinen Gruppe von vielleicht 100, 150 Leuten leben. Und in dieser Gruppe ist es klar, da hat auch so was über Menschen tratschen, der hat mit dem geschlafen. Das ist alles irgendwie wichtig und dann gibt es auch Normen und irgendwie funktioniert so die Gruppe. Aber wenn man jetzt so eine moderne Gesellschaft anschaut, wie die deutsche oder die österreichische, dann funktioniert die ja auch mit Emotionen, auch mit Beziehungen, wer versteht sich wie gut mit wem. Aber es gibt auch wahnsinnig komplexe Strukturen, Normen, Institutionen. Und ein Ding, was mir auffällt oft im Boulevard, ist, man versucht halt die Dinge runterzubrechen auf eine Person. Also die CDU ist dann Merkel oder die CDU ist Merz. Und Politik ist ja oft was sehr Komplexes, ganz viele verschiedene Interessensgruppen, die dann in eine Partei fließen und wo dann das Gesicht das irgendwie vertreten muss. Und kommt man da in Summe ein bisschen an die Grenzen, wenn man sich mit so komplexen Themen beschäftigen muss? Und dann muss man aber immer irgendwie das Sexy machen oder jetzt auf diese eine Person runterbrechen und die hat dann Konflikt mit dem Finanzminister.
Also das sind jetzt ganz viele Themen, die du angesprochen hast. Also du hast vollkommen recht, in einer digitalisierten, globalisierten Welt bleiben wir analoge Existenzen. Ne? Im Übrigen ist ja so Sprache entstanden auf dem großen Affenbaum. Ne? Die auf dem großen Affenbaum, die wurden Informationen ausgetauscht über das gegenseitige sich kraulen. Daraus ist die Gebärdensprache entstanden und schließlich unsere Sprache. Worum ging es auf dem großen Affenbaum? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Welche Äste sind brüchig? Und wer sägt gerade an welchem Ast? Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es ist nur schwieriger geworden, in unserer anonymen Massengesellschaft entsprechend zu kommunizieren. In der deutschen Sprache gibt es die schöne Formulierung, der ist weg vom Fenster. Weißt du, was das heißt? Jemand, der weg ist vom Fenster, der ist tot. Das bezieht sich darauf, dass früher die Menschen in ihren Fenstern gelegen haben und geguckt haben, was machen denn die anderen? Wie geht's wem? Und das ist im Prinzip nichts anderes als die Geschichte auf dem großen Affenbaum. Genau wie du es beschreibst. Wer hat was mit wem? Wer fängt mit wem gerade Streit an? Wer söhnt sich mit wem gerade aus? Und an diesem Bedürfnis, etwas von dem anderen zu erfahren, sich mit dem anderen zu vergleichen, hat sich bis heute nichts geändert. Daher kommt übrigens auch das große Interesse an Prominenten, weil sie sind für mich sozusagen ein Spiegelbild. Und wenn ich weiß, bei den Royals in London geht's zu wie bei Hempels unterm Sofa, dann beruhigt mich das ein Stück weit, weil entweder bin ich nicht so schlimm oder ich bin noch innerhalb der Gausschen Verteilungskurve. Das heißt, Boulevardjournalismus bildet auch immer ganz einfach psychologische Bedürfnisse und psychologische Verhaltensmuster von uns Menschen ab. Das spielt in der Politik nach wie vor eine Rolle. Also warum, wenn ich jetzt hier durch Wien gehe, dann sehe ich überall Wahlplakate, die habe ich jetzt auch bei mir in Brandenburg gesehen. Da werden ja Menschen drauf abgebildet. Da stehen keine Parteiprogramme, sondern werden Menschen drauf abgebildet. Warum? Weil wir analoge Wesen sind, weil wir uns für den anderen interessieren, weil wir dem anderen vertrauen oder nicht vertrauen. Und das spielt natürlich auch im Boulevardjournalismus eine große Rolle. Und du hast natürlich durchaus recht, dass es mitunter schwierig ist, in der Vereinfachung, in dem Runterbrechen tatsächlich jeden Aspekt zu berücksichtigen. Aber ich sage es nochmal, das macht guten Boulevardjournalismus aus, nämlich ich versuche wirklich den Kern einer Geschichte zu identifizieren, worum geht es, und diesen Kern dann auch entsprechend zu erläutern.
Kannst du anhand von ein paar Beispielen erklären, was für dich guter und was schlechter Boulevardjournalismus ist?
Ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Schlechter Boulevardjournalismus ist für mich, wenn man einfach den Leuten nach dem Mund redet. Dass man glaubt, da ist eine vermeintliche Mehrheitsmeinung und der folge ich jetzt mal. Auch wenn sie in sich nicht logisch ist und wenn sie sich verändert. Sondern es gibt bestimmte Dinge, da muss man einfach Kurs halten, da muss man einfach eine bestimmte Haltung haben. Das war, ich erinnere mich noch gut daran, als in Deutschland die Debatten um den Euro losgingen, Mitte der 90er Jahre, und als dann der erste Kommentar im Bild erschien, der EQ ist schon okay, gegen eine entschiedene Mehrheitsmeinung in der Leserschaft, die wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gerne die D-Mark behalten hätten. Ich fand es ausgesprochen schwierig, wie sich einige britische Boulevardzeitungen im Zusammenhang mit dem Brexit verhalten haben, die aus meiner Sicht relativ verantwortungslos dem Brexit das Wort geredet haben, ohne ohne auf die möglichen Konsequenzen hinzuweisen, die den Kollegen mit Sicherheit auch bewusst gewesen sind. Und das Ergebnis, das sehen wir heute. Also alles, was versprochen worden ist mit dem Brexit, ist nicht eingetroffen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Denn den Briten geht es wirtschaftlich nicht besser, sondern den Briten geht es wirtschaftlich deutlich schlechter, als wenn sie in der EU geblieben wären. Klassisch guter Boulevardjournalismus ist die sehr berühmte Zeile der Bild-Zeitung: Wir sind Papst. Weil sie einem Gefühl Ausdruck gibt. Sie ist ja de facto, sie ist ja in zweierlei Hinsicht falsch. Sie ist grammatikalisch falsch und sie ist inhaltlich falsch, weil ja eben nicht alle Deutschen zum Papst gewählt worden sind. Aber sie gibt einem Gefühl Ausdruck. Und das ist das, was aus meiner Sicht guten Boulevardjournalismus ausmacht. Die Süddeutsche Zeitung hat mal über Bild geschrieben, wir seien so etwas wie der Seismograph der deutschen Befindlichkeit. Was meint sie damit? Die Zeitung schreibt nicht nur über das, was ist, sondern wie das, was ist, von den Menschen empfunden wird. Und das ist übrigens auch ein großer Unterschied zu Süddeutscher und FAZ. Die schreiben über das, was ist. Wir gehen einen Schritt weiter und versuchen, einem Gefühl Ausdruck zu geben. Und wenn das gelingt, wie zum Beispiel mit der Zeile, wir sind Papst, die am Anfang übrigens sehr umstritten war in der Redaktion oder auch am ersten Tag, dann finde ich, dann hat Boulevardjournalismus sein Ziel erreicht und ist gut.
Und was jetzt so die Achtung von Persönlichkeitsrechten betrifft, wo ist die Grenze? Erklären Sie mal rechtlich, auf was man da schauen muss. Und ethisch für dich, wo ist die Grenze? Was ist dann guter, was ist schlechter?
Also zunächst einmal gibt es da ja auch kulturelle Unterschiede. Also das, was von öffentlichem Interesse ist, wird in Amerika ganz anders betrachtet als bei uns. Man hängt auch damit zusammen, dass in Amerika, und ich kann jetzt nur die deutschen und nicht die österreichischen Verhältnisse benennen, in Amerika ist das Recht auf freie Meinungsäußerung in Artikel 1 der Verfassung formuliert, bei uns nur in Artikel 5. In Artikel 1 geht es um die Würde des Menschen und das ist das Persönlichkeitsrecht aus bestimmten historischen Erfahrungen. Das hat übrigens zur Folge, dass beispielsweise die Holocaustleugnung in Deutschland strafbewehrt ist und in Amerika straffrei. Ne? Diese ganzen Probleme kommen übrigens dann immer massiv auf uns zu, wenn wir über Plattformen wie Facebook oder Twitter reden, die eben global funktionieren, aber trotzdem diese kulturellen Regeln eigentlich einhalten müssten. Also, was wir uns, oder die Frage, die wir uns jeden Tag stellen müssen, wenn wir über Menschen schreiben, ist, gibt es ein öffentliches Interesse, was eine Berichterstattung rechtfertigt und was überwiegt? Das öffentliche Interesse oder die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen? Das sind übrigens Rechtsgrundsätze, die auch häufig im Widerstreit miteinander stehen, wo man dann sich entscheiden muss. Und es gibt ein paar ganz klare Dinge, also wenn beispielsweise oder klare rechtliche Dinge, ich glaube inzwischen gibt es die Formulierung gar nicht mehr, es gibt absolute Personen der Zeitgeschichte, es gibt relative Personen der Zeitgeschichte, absolute Personen der Zeitgeschichte ist der Bundespräsident, war zumindest in meiner Zeit ein Bundeskanzler, die sich jede Form von Berichterstattung gefallen lassen müssen, dann gibt es relative Personen der Zeitgeschichte, die durch ein sportliches Ereignis oder wie auch immer die öffentliche Bühne betreten. Für mich war immer ein Thema ganz wichtig, wenn jemand die Öffentlichkeit sucht, wenn jemand auf die große Bühne will, wenn jemand das Licht der Scheinwerfer will, um ein persönliches Anliegen zu befördern, sei es ein Politiker, der Wähler ansprechen will, sei es ein Musiker, der seine Schallplatte verkaufen will, jemand, der einen Film gemacht hat oder eine neue Show hat, der muss sich dann auch eine öffentliche Berichterstattung gefallen lassen, wenn es möglicherweise nicht so läuft, wie er sich das gerne vorstellt. Das trifft vor allem oder hat Politiker getroffen, die immer gerne ihr Familienleben instrumentalisiert haben, um die Zustimmung der Wähler zu bekommen. Beispiel in meiner Zeit war die Schlagzeile zu Horst Seehofer. Horst Seehofer, ein Baby. Er war seinerzeit der Überzeugung, ich habe mich mit ihm auch ausgetauscht, das sei seine Privatangelegenheit. Nein, das war es zu dem Zeitpunkt nicht, weil das war ein Zeitpunkt, als Horst Seehofer bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der sehr katholischen und sehr konservativen CSU werden wollte. Und um die Wähler und zu beeindrucken, ließ er sich für das Magazin Bunte mit seiner Familie und dem Kruzifix bilden und schrieb im Bayern-Kurier den schönen Satz, er verachte Politiker, die mit dem Ehering am Finger ein Doppelleben führen. Und während er das getan hat, erwartet seine Geliebte von ihm in Berlin ein Baby. Abgesehen davon, dass sie diesen Satz auch nicht so lustig fand, ist das genau das Beispiel, wo das Private politisch wird und ein öffentliches Interesse begründet. Wir haben beide heute Harald Schmidt auf der Bühne gesehen. Und da kam mir der Gedanke, ich habe noch nie irgendetwas über die Ehefrau oder Partnerin oder sonst irgendwas von Harald Schmidt gesehen oder gelesen. Die ist mir nicht bekannt. Ich wüsste nicht, dass sie irgendwo aufgetreten ist. Also genießt er für diesen Teil seines Privatlebens, unabhängig davon, wie häufig er im Fernsehen zu sehen ist oder auf welchen Bühnen er auftritt, absoluten Schutz der Privatsphäre. Mhm. Die presserechtlichen Regelungen in Deutschland sind dort, finde ich, relativ eindeutig. Das schützt nicht davor, dass man sich trotzdem immer wieder auseinandersetzt. Die Presseethik geht dort ein Stück weiter. Ich habe mich in meiner Zeit allerdings auch mit den Presseethikern, das gibt in Deutschland den sogenannten Presserat, das ist also ein Selbstkontrollorgan, wo sich die Verlage zusammengetan haben, um zu entscheiden, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, habe ich mich häufig auseinandergesetzt, weil ich viele Dinge in der Spruchpraxis nicht nachvollziehen konnte. Und mit manchem auch schlicht und ergreifend, wenn ich mir die Entwicklung zu heute angucke, recht bekommen habe. Also die Bild-Zeitung ist zum Beispiel häufig dafür gerügt worden, dass wir im Zusammenhang mit Straftaten den nationalen Hintergrund eines Straftäters benannt haben. Und das hat der Presserat regelmäßig gerügt. Und ich habe das für komplett falsch gehalten, weil ich es für relevant gehalten habe. Da hat sich inzwischen sowohl die Berichterstattungspraxis der Medien geändert, also auch von Medien, die das früher für richtig gehalten haben, weil sie tatsächlich festgestellt haben, die Leser haben den Eindruck, da wird ihnen etwas verschwiegen. Als gäbe es irgendeine Anweisung von oben und das hat etwas mit dem Vertrauen in Medien zu tun und haben deshalb ihre Berichterstattungspraxis geändert und der Presserat seine Spruchpraxis auch und die Behörden ihre Öffentlichkeitsarbeit auch. Also das ist auch immer etwas, was in Bewegung ist. Das heißt, die Presseethik ist nichts Statisches, sondern verändert sich auch mit einer Gesellschaft. Es gibt bis heute Dinge, da unterscheiden wir uns diametral von den Zeitungen der angelsächsischen Presse. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit Charlie Hebdo. Da gab es Bilder aus einer Überwachungskamera, wie ein französischer Polizist von Terroristen hingerichtet wird. Dieses Foto hatten wir groß auf Seite 1 und ich glaube, ich habe dafür auch oder bin vom Presserat gerügt worden. Ich weiß das nicht mehr, aber es gab eine öffentliche Empörung, wie immer, wie Bild denn so etwas machen könnte. Das haben nicht nur wir gemacht, sondern das hat die New York Times gemacht. Das hat die Washington Post gemacht, das hat die Financial Times gemacht. Also alles das, was wir im Journalismus so als Goldstandard empfinden, haben das selbstverständlich auch getan und haben die Debatte in Deutschland überhaupt nicht verstehen können.
Mhm. Also jetzt, was das öffentliche Interesse betrifft, hast du jetzt von Horst Seehofer gesprochen. Mhm. Da leuchtet mir das sehr ein, aber dann gibt es ja oft auch Fälle bei jetzt MusikerInnen oder SchauspielerInnen. Natürlich, die nutzen die öffentliche Bühne auch beruflich für Einkommen, für einen Status und müssen sich dann mehr gefallen lassen als eine normale Bürgerin. Aber es gab ja auch diesen Fall, ein bisschen nachgelesen, so was so in deiner Zeit auch an Kritik geübt wurde an dir und der Bild-Zeitung. Und da ging es zum Beispiel um eine Schauspielerin, die mal ein Porno gedreht hat vor ihrer Schauspielerinnenkarriere, wo ist da dann das öffentliche Interesse daran, außer dass wir jedes intimste Detail am liebsten wissen wollen, weil wir in Wahrheit noch so auf den Affenbäumen drauf sitzen. Aber wo ist wirklich so das Interesse für den öffentlichen Diskurs daran, dass die das gemacht hat?
Naja, also erstmal Schauspielerin sucht die große Bühne, sucht das Publikum, um das gar nicht zu sagen. Natürlich haben wir auch in meiner Zeit nicht alles richtig gemacht und natürlich machst du als Zeitung auch Fehler. Übrigens ganz egal, ob es sich um die Bild-Zeitung handelt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder die New York Times. Bei uns sind Fehler nur in deutlich größeren Buchstaben zu sehen und deswegen glaube ich, ist bei uns auch die Notwendigkeit, dass wir präzise sind, dass wir korrekt sind, noch viel größer, als wenn ich das in vielen Buchstaben verstecken kann. Das vorausgeschickt, würde ich grundsätzlich sagen, bei einer Schauspielerin, die einen Wettbewerb gewinnt und die anschließend überall gefeiert wird und wo öffentlich behauptet wird, sie sei zufällig beim Einkaufen an der Supermarktkasse entdeckt worden und das eben eine falsche Geschichte ist, dass dann natürlich ein öffentliches Interesse daran besteht, wie ist es denn eigentlich wirklich gewesen? Weil das ist ja die Aufgabe von Medien, Inszenierungen zu überprüfen. Dass wir in der Berichterstattung damals an vielen Stellen zu weit gegangen sind, ist eine Sache, die habe ich, sehe ich heute genauso, habe ich aber auch schon vor vielen Jahren genauso gesehen und habe mich deshalb auch mit der betroffenen Schauspielerin ausgesprochen. Wir haben uns getroffen und haben das Thema auch diskutiert. Das war auch immer etwas, was ich getan habe. Genau wie ich Horst Seehofer, der ist nicht überrascht worden von der Schlagzeile, sondern ich habe ihn angerufen. Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir das machen. Es gibt übrigens auch Beispiele, die sofort verstanden haben, dass es dort ein öffentliches Interesse gibt. Ich weiß nicht, ob dir der Fall noch bekannt ist, die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, wird um Mitternacht von der Polizei angehalten, weil sie alkoholisiert eine rote Ampel überfahren hat. Das ist selbstverständlich für die Bild-Zeitung ein Thema, was berichtet werden muss. Und sie hat auch, und ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, vor der Berichterstattung, und sie hat keine Sekunde auch nur versucht, mich von dieser Berichterstattung abzuhalten, weil sie sofort begriffen hat, hier gibt es ein öffentliches Interesse. Ich habe mich mit dem damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff mehrfach darüber auseinandergesetzt, was wir berichten, was wir nicht berichten, nicht nur über seinen berühmten Hauskauf, sondern schon vorher hatten wir lautstarke Auseinandersetzungen, als es beispielsweise darum ging, dass seine Frau Bettina Wulff abgelichtet worden war, wie sie in einer Hannoveraner Diskothek tanzt, mit einem großartigen Text, der sie eigentlich gefeiert hat. Und er sich dann empört an mich gewandt hat, mich angerufen hat, und das ist auch ein sehr lautstarkes Telefonat geworden, und mich beschimpfte, wie wir denn so etwas berichten könnte, sie müsste doch mal alleine in einer Diskothek tanzen können. Und ich ihm dann erklärte, nein, sie ist die First Lady, und man kann nicht auf der einen Seite in Hintergrundgesprächen erzählen, wie toll das jetzt ist und wie modern das Bundespräsidialamt geworden ist, und dann für sich beanspruchen, aber das ist jetzt ein Teil, den wir nicht berichten haben wollen. Es wird immer dieser Konflikt sein zwischen auf der einen Seite, was ist öffentliches Interesse, und auf der anderen Seite, was ist ein berechtigter Schutz der Privatsphäre. Ja.
Ein anderes sehr spannendes Interview von dir habe ich gelesen, gemeinsam mit dem Günter Wallraff, Reporterlegende. Fand ich toll, dass du dich dem auch gestellt hast. Der ist auch sehr kritisch, der Bild und dir gegenüber. Und der hat aber auch erzählt von einer interessanten Episode, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm mal Arbeitsunterlagen mitgenommen hat und die dann der Bild verkauft hat. Und du bist dann zu ihm gegangen, hast ihm das zurückgegeben. Und das war irgendwie auch so eine Art Aussöhnung oder ja, erzähl uns die Geschichte. Erstens würde mich interessieren, wie ist so dein ethischer Zugang dazu, wenn jemand was gestohlen hat, kauft man dem das ab? Würdest du das unterstützen? Und du hast dann gesagt und hast ihm auch erklärt in dem Interview, dass es wichtig ist, die Zeit, wo Wallraff sich intensiv auch mit der Bild-Zeitung beschäftigt hat, dass die Bild der 70er Jahre anders ist als die Bild der 2000er, 2010er Jahre. Würde mich auch interessieren, was sich denn da verändert hat.
Also da hat sich natürlich, wie die Gesellschaft sich verändert hat, so verändern sich auch die Medien. Und guck mal, denk mal an die Talkshows der 70er Jahre, die wenigen politischen Talkshows, die es gegeben hat, oder warst du noch lange nicht geboren. Da hast du immer kaum was erkannt, weil die beteiligten Politiker so gequarzt und gequalmt haben, dass du vor lauter Zigarettenrauch das Studio nicht gesehen hast. Es entwickeln sich einfach Dinge. Auf die Idee käme heute kein Mensch mehr. Na, ich erinnere mich noch an Schlagzeilen der Bild-Zeitung, glaube ich, in den 80er Jahren, wo sich die Chefredakteure darüber empörten, dass in der Lufthansa nicht mehr geraucht werden dürfte. Na, also abgesehen davon, dass es völlig an den Bedürfnissen der Leser vorbeigegangen ist, weil die wenigsten Leser sind damals Linie Lufthansa geflogen. Aber es behandelt es auch Themen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was die Presseethik angeht, so haben sich natürlich auch die Medien verändert, so wie die Musik sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, so verändert sich am Ende auch eine Zeitung, hoffentlich, und spiegelt das wieder, wie sich normales Leben entwickelt hat. Ich habe die Bild-Zeitung der 70er und Anfang der 80er Jahre waren unglaublich wilde, zum Teil auch sehr aggressive Bild-Zeitung. Das musste sie im Zweifelsfall auch sein, weil das restliche Leben war verdammt langweilig. Ne? Es gab halt gerade mal zwei Fernsehsender, ARD und ZDF. Die haben, glaube ich, abends um 18 Uhr angefangen zu senden und waren um 23 Uhr durch. Das ganze Leben war in Schwarz-Weiß. Ne? In einer solchen sehr übersichtlichen Zeit ist das erfolgreiche Konzept einer Boulevardzeitung eher der Gegenentwurf zu sein, wild zu sein, mit verschiedenen Emotionen zu spielen. In einer Zeit, in der wir zum Beispiel heute leben, wo ich gar nicht weiß, welchen Konflikt ich zuerst behandeln soll, ist, glaube ich, die Aufgabe einer Boulevardzeitung eine völlig andere. Sie muss ruhiger sein. Sie muss nicht weiter versuchen, irgendwelche Emotionen zu wecken, sondern beruhigend wirken. In meiner Zeit war das Erklären wahnsinnig wichtig, unglaublich wichtig. Und da mussten wir auch die Zeitung mitunter splitten. Da haben wir also im Westen andere Themen behandelt als in den neuen Bundesländern. Weil in den neuen Bundesländern mussten die Menschen alles lernen. Und da waren die Fragen, die du vorhin gestellt hast. Ne? Stell dir mal vor, du gehst auf einmal in den Supermarkt und da stehen 6 oder 7 verschiedene Margarinesorten. Und du musst entscheiden, für welche entscheide ich mich denn jetzt? Also was dort alles gelernt werden musste. Und das war die Aufgabe von klassischem Boulevardjournalismus. Bei Günter Wallraff ging es, glaube ich, schlicht und ergreifend darum, dass das, wie das in anderen Fällen häufig passiert ist, dass eben kein öffentliches Interesse daran bestand, was wir dort bekommen hatten. Das habe ich übrigens in anderen Fällen auch so gehandhabt, dass wir häufig Material, auch Fotomaterial, aufgekauft haben, um es vom Markt zu nehmen, damit andere es nicht nutzen können und den Betroffenen zurückgegeben haben, dass die wissen, das ist kein Thema, für das sich die Bild-Zeitung interessiert. Auch dort gilt immer wieder im Einzelfall, ich sage, als investigativer Journalist, und natürlich ist die Bild-Zeitung auch eine besonders investigative Zeitung, musst du im Schlamm wühlen, ne? Im Dreck wühlen. Es geht nicht nur darum, wie gesagt, auf den Rängen zu sitzen, sondern musst dich in ganz anderen Sphären aufhalten. Und dazu gehört eben auch, dass du mitunter aus Quellen Material beziehst, mit denen du sonst nichts zu tun haben möchtest. Also, ich glaube, 2007 oder 2008 haben Reporter der Bild-Zeitung die einzig existierenden Grundrisse, Baupläne von Auschwitz entdeckt. Man ist bis zu dem Zeitpunkt immer davon ausgegangen, als die Nazis abgezogen sind im Januar 1945, haben sie ja sehr viel niedergebrannt und da sei auch alles vernichtet worden. Sie haben etwas übersehen und dort gab es diese Baupläne. Das sind Baupläne, die nicht nur die Grundrisse haben, die haben die Ansichten, du siehst den Turm und jeder einzelne Plan trug die blaue Paraffe von Heinrich Himmler. Waren nach dem Krieg in den Besitz der ostdeutschen Stasi, der Staatssicherheit gekommen. Der dortige Minister Mielke hat diese Dokumente wie ein Wilder gesammelt, um Mitbürger zu erpressen. Ne, ich weiß, was du gemacht hast und die unterschreib hier und bist künftig ein Spitzel für mich. Und sind dann nach der Wende auf sehr dunklen Wegen irgendwo zu uns gekommen. Das sind alles Quellen, mit denen muss ich sonst nichts zu tun haben. Aber das Material, was wir dort bekommen haben, dieses Material zu sichern und einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, das gehört heute zu Yad Vashem, wird dort ausgestellt. Das ist natürlich selbstverständlich richtig und wichtig und im Zweifelsfall würde ich das dann auch unterstützen. Das macht selbst der Staat. Du erinnerst dich dran, es gab mal die großen Diskussionen, da gab es irgendwelche Festplatten und CDs mit Daten von Steuersündern aus irgendwelchen Quellen. Die hat der Staat offiziell aufgekauft. Ja, ich halte das für richtig.
Mhm. Kai, viele der Themen, die du angesprochen hast, was guten Boulevard auszeichnet, dieses emotionale, auf Personen zentrierte, heruntergebrochene, lustige, oft auch überzeichnete.
So erzählt, dass ich Menschen dafür interessieren. Klammer auf, die Zeitung heißt übrigens aus gutem Grund Bild und nicht Text oder Schlagzeile, weil, wem sage ich es, ne? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Bildliche Informationen in unser Gehirn 1000-mal schneller erreichen als jedes geschriebene Wort. Und auch das ist natürlich etwas, was andere Zeitungen längst erkannt haben. Also noch vor 30 Jahren ist die FAZ ohne Foto auf Seite 1 erschienen. Mhm. Aber die Kollegen natürlich auch gemerkt haben, was ist eigentlich erfolgreich und was funktioniert. Du siehst es auch an der Berichterstattung über sogenannte klassische Boulevardthemen, derer sich heute natürlich auch Zeitungen wie die Süddeutsche, der FAZ oder der Zeit widmen, weil sie wissen, es sind halt Themen, die auf ein breites Leserinteresse stoßen und mit diesen Themen bin ich in meiner Leserschaft, bin ich beim Publikum erfolgreich.
Aber um jetzt zurück zu meiner Frage zu kommen, im Kern geht es ja dann darum, dass man die Leute emotional abholt, da wo sie sind. Und das kann, denke ich, heute ein Algorithmus von TikTok, YouTube oder Instagram noch besser als die Bild, weil der das noch dazu individuell gestalten kann, diesen Algorithmus. Und wenn ich traurig bin, dann kriege ich das. Und wenn ich freudig bin, dann kriege ich das und so weiter und so fort. Und auch wenn jetzt irgendwo wer wen betrügt oder ein Star macht was mit dem anderen, hat jeder jetzt ein Handy in der Tasche, kann das filmen, stellt es auf TikTok. Wozu braucht man Boulevardjournalismus in dieser Zeit und was ist seine Zukunft in einer Welt, wo viele dieser Dinge in sozialen Medien abgehandelt werden?
Also zu erfolgreichem Boulevardjournalismus gehört natürlich auch die Exklusivität. Das heißt, ich liefere meinem Leser Informationen zuallererst. Ne? Gibt diesen doofen Spruch, Mann tot, Bild sprach zuerst mit der Leiche. Der klingt zwar zynisch, aber hat ein Stück weit natürlich einen Kern innere Wahrheit, weil es geht darum, wir sind zuerst dran, wir wissen das zuerst. Gibt es ein Geheimpapier in der Bundesregierung, wir haben das. Die Aufstellung der Fußballnationalmannschaft, die liest du zuerst bei Bild. In Zeiten von digitalen Medien ist das schwierig umzusetzen, weil in dem Moment, wo die Bild-Zeitung den neuen Bundestrainer hat, dann dauert es 2 Sekunden und die Kollegen von Focus oder wo auch immer haben die entsprechenden Informationen auch und nutzen sie dann auch. Das heißt, du musst zum Beispiel Exklusivität anders definieren. Und wir haben die Erfahrung gemacht, okay, der Name war weg, aber unsere Leser wollten wissen, wie erzählt Bild die Geschichte? Das heißt, da geht es um eine bestimmte Perspektive. Da geht es darum, etwas ganz besonders zu erzählen. Und das macht dann tatsächlich wieder die Exklusivität von erfolgreichem Boulevard aus. Wenn ich mir heute angucke, in welcher Situation ist Bild, dann stelle ich fest, ja, die Auflage, die ist, glaube ich, noch bei einer knappen Million. Als ich angefangen habe, waren es noch 4,4 Millionen Exemplare auf Papier. Aber insgesamt ist die Reichweite eine viel größere als zu den höchsten Zeit ihrer höchsten Auflage. Die höchste Auflage hatte die Bild-Zeitung Anfang der 80er Jahre mit über 5 Millionen verkauften Exemplaren und hat damit, glaube ich, 12 Millionen Menschen erreicht, weil ja immer eine Zeitung von mehreren Leuten gelesen wird. Heute erreicht Bild über alle Kanäle, ich glaube, auf einer monatlichen Basis über 30 Millionen Menschen. Und das zeigt eben, dass Boulevardjournalismus, wenn er gut ist, wenn er die Leute dort abholt, wo sie sind. Auch das gehört übrigens dazu. Ich habe vorhin darüber gesprochen, ne? Boulevardzeitung heißt deshalb Boulevardzeitung, weil sie auf dem Boulevard verkauft worden ist. Wir sind bei Bild immer unserem Leser hinterhermarschiert, als wir irgendwann in den 70er Jahren festgestellt haben, Mensch, im Sommer haben wir immer eine Delle. Ja, logisch, weil die Leute waren alle auf Mallorca. Und in anderen spanischen Stränden haben wir dort Druckereien gebaut, um die Zeitung dort vor Ort am gleichen Tag, am gleichen Morgen ausliefern zu können. Als wir festgestellt haben, hey, sonntags machen die Bäckereien auf. War das Wichtigste für uns auch, in die Bäckereien zu kommen, mit unserer Bild am Sonntag, um neben den frischen Brötchen zu liegen. Und als wir irgendwann festgestellt haben, in den 90ern und Anfang der 2000er, die Leute stehen morgens nicht mehr um 6 Uhr am Kiosk, um die erste Zigarette zu rauchen, den ersten Kaffee zu trinken, sondern sind um 9 Uhr bei Aldi, war das Wichtigste für uns, irgendwie einen Weg zu finden, die Zeitung auch an den Tresen bei Aldi zu bringen, die ja eigentlich ein Problem damit hatten, dieses große Pressegrosso zu vertreiben. Das gilt heute in der digitalen Welt ganz genauso. Ich muss mir halt angucken, wo ist mein Leser? Und den Leser, den gibt es nicht mehr am Kiosk, weil er nicht mehr nach der gedruckten Zeitung fragt, sondern der Leser, der ist eben auf TikTok, der ist auf Instagram, der ist bei WhatsApp und der ist bei YouTube. Und deswegen ist es wichtig zu begreifen, dass die Kioske des digitalen Zeitalters sind die sozialen Medien. Ich habe immer davon gesprochen, das sind unsere Frenemies. Ne? Die sind weder Enemies, weil wir sie brauchen, noch sind sie Friends, weil sie halt unsere Inhalte auch zum Teil besser monetarisieren, als wir das konnten, aber wir kommen ohne sie nicht mehr aus. In der analogen Welt war der erste Kontakt mit Bild entweder als Lehrling auf dem Bau oder als Abiturient, wenn du dann mit 19 zur Bundeswehr kamst, hast du das erste Mal eine Bildzeitung in der Hand gehabt. Das ist heute total anders, weil wir natürlich sehr früh ein Publikum ansprechen mit einer gezielten Sportberichterstattung und so weiter und so fort, mit einer Berichterstattung über Themen, die in der analogen Welt gar keine Rolle mehr spielen. Also ich erinnere mich noch, dass wir zu meiner Zeit hatten wir mitunter Traffic Peaks bei der digitalen Ausgabe zu irgendwelchen Themen. Da ging es um Schauspieler, deren Namen hatte ich noch nie gehört. Und umgekehrt gilt eben auch in der alten analogen Welt, bist du dann immer noch erfolgreich, indem du über die Themen berichtest, die den Menschen dort begegnet sind. Da sind die Fernsehthemen immer ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. Ah. Super wichtig gewesen. Der meistgesehene deutsche Fernsehsender ist nach wie vor das ZDF. Anteil der Zuschauer unter 20 ungefähr, was schätzt du?
Du meinst die Reichweite in dieser Gruppe oder
ja.
Ist 5%?
0,3%. Allerdings nur, wenn du Live-Fußball mit reinrechnest. Wenn du Live-Fußball rausrechnest, ist er nicht mehr messbar. Und das zeigt, was für ein Strömungsabriss dort stattgefunden hat und was ich heute tun muss, um auch diesen Teil des Publikums zu erreichen. Deswegen muss ich auf den sozialen Medien unterwegs sein. Aber das Bedürfnis auch dort, wie sortiert Bild das ein? Wie geht Bild damit um? Wie beschreibt Bild das? Das ist, wenn ich es richtig mache, nach wie vor sehr ausgeprägt.
Kai, du bist ja jetzt seit vielen Jahren mit deiner PR-Agentur selbstständig und bist quasi auf die andere Seite gewechselt und hilfst jetzt Menschen dabei, so ihre öffentliche Wahrnehmung zu pflegen und zu steuern. Hast du in dieser Zeit nach der Bild etwas über den Boulevardjournalismus gelernt oder verstanden, was du vorher in deiner aktiven Zeit noch nicht so gesehen hast?
Also es ist sehr hilfreich und sehr gesund, mal auf der anderen Seite zu stehen, weil mir ist es beispielsweise hier in Österreich aufgefallen, als wir ja auch hier mal Politik beraten haben, ein Jahr lang, dass ich mitunter den Eindruck hatte, dass die Medien, also und zwar nicht nur die Boulevardmedien, sondern alle Medien, mit dem politischen Personal umgehen, als gäbe es hier irgendwo ein unerschöpfliches Reservoir an politischen Talenten, die nur darauf warten, auf die Bühne treten zu dürfen und erschossen zu werden von den Medien. Wo ich auch manchmal dachte, meine Güte, da musst du schon hartgesotten sein als Mensch, um dir das freiwillig zuzumuten. Ich beobachte mitunter einen ungesunden Herdentrieb, wo ich das Gefühl habe, da wird jetzt, einer läuft den anderen hinterher, kaum jemand ist bereiter auch mal gegen den Meinungsbrei zu schwimmen, gibt es immer weniger. Und das ist ja gar nichts, was verordnet wird oder was von oben, ne, also die ganzen Verschwörungstheorien angeordnet wird, sondern das ist so eine freiwillige Selbstzensur. Es ist eine Schere im Kopf, die, ich finde, dem Journalismus insgesamt nicht gut tut. Das ist übrigens auch für mich kein Phänomen des Boulevardjournalismus, sondern des Journalismus insgesamt. Ja. Das Aufregende und das Herausfordernde am Boulevardjournalismus ist ja, dass ja bei vielen anderen Zeitungen, die einfach im Briefkasten liegen, sag's nochmal, da kann es dir egal sein, was du morgens aufmachst. Du musst dich nicht besonders anstrengen. Ja? Aber der Boulevardjournalist, der muss jeden Tag drüber nachdenken, was ist denn das Thema, was die Menschen wirklich bewegt, mit dem ich ihn morgen locke, wo er nicht widerstehen kann. Ich habe immer gesagt, eine gute Boulevardzeitung muss süchtig machen. Jetzt kann sagen, oh je, süchtig machen. Ja, muss eine gute Netflix-Serie auch. Ne? Und genau so meine ich das. Also eine gute Boulevardzeitung ist wie ein Gericht in einem Sternerestaurant. Ne, wo ich ja auch jeden Geschmackssinn bedienen muss, ne, wo ich ja auch nicht, angenommen, ich habe ganz super Kobe-Beef bekommen, ne, dann kann ich trotzdem nicht zur Vorspeise, zur Hauptspeise, zur Nachspeise Kobe-Beef anbieten, sondern ich muss mir über was überlegen, was mache ich zur Vorspeise, welche Geschmacksnerven spreche ich dort an, wie sieht die Hauptspeise ab und wie schließe ich ab, oder wie eine Symphonie. Eine Symphonie ist ja auch nicht vier Sätze lang nur laut und schnell, sondern hat ganz unterschiedliche Temperaturen. Und genau das macht guten, erfolgreichen Boulevardjournalismus aus. Wenn mir das gelingt. Und insofern war eine Bildzeitung am Ende auch immer ein Gesamtkunstwerk.
Kai, drei Büchertipps für Leute, die sich gerne noch tiefgehender damit beschäftigen wollen.
Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass du mich vorher darauf aufmerksam gemacht hast, dass
ich
drei
Bücher-Tipps
geben muss. Und insofern hatte ich auch zumindest 5 Minuten Gelegenheit, mir darüber Gedanken zu machen. Ich fange an mit einem Roman. Das ist Big Story von Franz Josef Wagner. Franz Josef Wagner ist einer der besten, schrecklichsten, forderndsten Boulevardjournalisten, die ich je kennengelernt habe. Er war mein Chef. Ich habe ihn bewundert als junger Volontär und ich habe ihn dann irgendwann als Kolumnisten verpflichtet, zunächst bei der Welt, am Sonntag dann bei Bild, habe ihn gebeten, jeden Tag einen Brief zu schreiben und das macht er jetzt seit 24 Jahren. Ich glaube, das ist die längste Kolumne, die es in Deutschland je gegeben hat und er ist einfach großartig und in diesem Roman Big Story geht es um Boulevardjournalismus. Das zweite Buch, du hast es vorhin den Autor schon erwähnt, Günter Wallraff, das ist ganz sicherlich das Buch über Bild. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war, in dem er beschreibt, was er in den 70er Jahren erlebt hat, als er sich unter falschem Namen Hans Esser bei der Bild-Zeitung eingeschlichen hat. Und das dritte Buch, was ich empfehlen würde, das wird dich jetzt nicht sehr überraschen, das heißt Ich war Bild. Und das ist das Buch, was ich vor einem Jahr veröffentlicht habe, in dem es um meine Zeit bei Bild geht. Das ist zum Teil ein Blick hinter die Kulissen, ist aber auch ein Geschichtsbuch, weil es ganz viel halt mit den Protagonisten zu tun hat, die ich in meiner Zeit erlebt habe. Ob Putin, ob Trump, ob Erdogan, also alle Bösewichte. Aber es geht eben auch um Gerd Schröder, es geht um Angela Merkel und viele andere Aspekte des täglichen Wahnsinns, den du so bei Bild erlebst. Ich sage immer, wenn du 16 Jahre an der Spitze vom Bild gestanden hast, dann gibt es nichts, was du nicht erlebt hast. Das reicht für 3 Leben. Und das war mein Anliegen, das mal zwischen 2 Buchdeckel zu pressen.
Dein Shoutout, welches Medium möchtest du vor den Vorhang holen, das du schätzt?
Ich bin ein Newsletter-Junkie geworden. Das ist morgens meine erste Lektüre und darüber sortiere ich meinen Medienkonsum. Und es gibt 2 Newsletter, ohne die ich nicht mehr sein kann. Das ist der Newsletter des Economist und das ist der Newsletter der New York Times, die beide wirklich exzellent sind. Und übrigens auch dazu geführt haben, dass ich sowohl die New York Times als auch den Economist abonniert habe.
Und das sind die Daily News oder wie heißen die Newsletter?
Der Economist ist das Economist Briefing. World Briefing und der New York Times Letter heißt, glaube ich, aber nur New York Times. Der ist so großartig, dass man meistens gar nicht mehr aus dem Newsletter raus muss, um trotzdem das Gefühl zu haben, ich bin informiert.
Mhm. Fein. Und einen Creator, den du vor den Vorhang holen möchtest?
Ich glaube, wenn ich ihn jetzt als Creator bezeichne, dann wirft er mit Gegenständen nach mir. Aber ein Podcast, ohne den ich nicht mehr sein möchte, ist das Morning Briefing von Gabor Steingart. Der Podcast unterscheidet sich ja auch von seinem Newsletter. Aber das sind für mich jeden Morgen knapp 30 Minuten, die unglaublich wichtig sind und die ich wahnsinnig gerne höre, auch lese, weil er eben nicht zu diesem journalistischen Mainstream gehört, sondern er auch immer gerne und mutig abweichende Meinungen vertritt und er Dinge macht, die sich andere nicht trauen. Heute ein Interview mit dem russischen Botschafter zu veröffentlichen, dazu gehört erstmal ein Stück Mut oder seinerzeit die Sanktionen gegen Russland zu kritisieren, weil er der Überzeugung war, damit schießen wir uns nicht nur ins eigene Knie, sondern gleich in beide eigenen Knien. Das waren Dinge, damit war er damals ziemlich allein auf weiter Flur und sollte Recht behalten. Und für diesen Mut bewundere ich Gabor Steingart und liebe den Podcast.
Lieber Kai, danke für deine Zeit.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Boulevardzeitungen haben den Zugang zu Journalismus demokratisiert. Sie wurden auf Boulevards, also auf großen Straßen verkauft und anders als Abo-Zeitungen, die die Menschen regelmäßig nach Hause bekamen, mussten sie sich jeden Tag fürs Neue auf der Straße verkaufen. Das hat ihren Stil stark geprägt. Zweitens, Boulevard fokussiert sich auf Emotionen, er richtet sich an die Intuition der Menschen und versucht sie zu emotionalisieren. Wenn er gut gemacht ist, nimmt er das aber nur als Basis, bleibt nicht in dieser Emotion, sondern liefert dann seriöse Fakten und ordnet komplizierte Vorgänge einfach ein. Drittens, guter Boulevard hat eine Haltung, sagt Kai. Das heißt, er läuft nicht dem Publikum hinterher und redet ihm nach dem Mund. Kai hat etwa erzählt, dass die Bild-Zeitung für den Euro eingetreten ist, obwohl die Mehrheit der Leserinnenschaft dagegen war. Und auch beim Persönlichkeitsschutz gewichtet guter Boulevard das Interesse und die Neugier der LeserInnen weniger und den Schutz der Privatsphäre der Betroffenen höher. Wenn du zum ersten Mal dabei warst, mein Name ist Andreas Sator, ich bin Journalist, Autor und Podcaster und ich versuche hier mit Gesprächen mit klugen Menschen die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen und jede Woche etwas Neues über die Welt zu lernen. Wenn du auch darauf Lust hast, dann abonniere den Kanal. Es kommt jeden Dienstag um 5 Uhr morgen eine neue Folge. Du kannst auch auf erklärmir.at/fragen dir anschauen, welche Aufnahmen in nächster Zeit anstehen und kannst dann deine Fragen an die Gäste schicken, die ich dann in der Folge stelle. Und du kannst auch Themen oder Gäste selber vorschlagen. Natürlich geht das auch über die YouTube-Kommentare, aber für mich ist es schön übersichtlich auf erklärmir.at/fragen. Ich möchte noch Danke sagen an alle, die mitarbeiten bei Erklär mir die Welt. Danke an Thomas Pelkmann, an Alexander Kohmann von DoMotion, Dominik Lanterdinger von Audiofunnel, Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Firmen, die im Podcast Werbung schalten. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen supporten. Wenn du auch mithelfen möchtest bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung, dann kannst du das auf erklärmir.at/support tun. Am Ende noch Tipps von mir für Folgen, die euch auch interessieren könnten, wenn ihr die heutige Folge über den Boulevard gut fandet. Und zwar beide Folgen mit Armin Wolf bei Erklär mir die Welt. Deep Dive 1, da ging es ganz allgemein über Journalismus und wie man sich da über die Welt informiert. Und dann Folge 321, da hat Armin erklärt, wie er politische Interviews führt. Und in den nächsten Monaten wird es dann auch noch eine Folge geben, wo er das ABC des Journalismus erklärt. Haben wir schon aufgenommen, sogar schon im Herbst 2024. Mache ich manchmal, dass ich gleich zwei Interviews mit einer Person aufnehme und das zweite dann erst ein halbes Jahr später veröffentliche. Genau. So, und nächste Woche kommt auch eine ganz besondere Folge einer meiner liebsten Gästinnen, Katharina Henz, eine Psychotherapeutin, ist wieder zu Gast. Und diesmal geht es um das gute Zuhören. Wie lernen wir, dass wir unseren PartnerInnen, aber auch in der Familie, in der Arbeit oder einfach sonst Menschen besser zuhören, ist eine ganz, ganz tolle Folge geworden. Ich bin mir sicher, dass die vielen von euch hilft. Ja, die kommt dann am Dienstag, wie immer, 5 Uhr morgens. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, euer Andreas.